2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 11. März 2019 und ein klein wenig später als 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den Hamburger SV am gestrigen Sonntag. Das Spiel endet mit einer 0:4 Heimspielniederlage für den FC St. Pauli und in einem ausverkauften Millern-Tor trafen für den Hamburger SV 1:0 Lasogga auf Vorarbeit von Hand, 2:0 Naray Vorarbeit Özcan, 0:3 wieder Lasogga, wieder auf Vorarbeit von Özcan und das 0:4 in der 88. durch Douglas Santos auf Vorlage von Sakai. Ich habe mir zum vierten Mal in dieser Saison Guido und Christian eingeladen. Christian als derjenige, der beim Spiel dabei war und Guido vor dem TV-Gerät mit dem taktischen Auge fürs Geschehen. Bevor wir hier jedoch ins Gespräch kommen, es ist bei dem Spiel gestern eine ganze Menge passiert und wir werden hier sicherlich nicht alles en Detail besprechen können. Und ja, daher möchte ich hier eingangs schon mal auf den Blogpost nochmal hinweisen von Mike und Tim, den viele von euch schon gelesen haben werden von heute Vormittag. Der wurde auf millernton.de veröffentlicht und ich werde ihn selbstverständlich nochmal nachher in den Shownotes hier verlinken, dass ihn dann auch jeder lesen kann, der ihn vielleicht noch nicht gelesen hat. Dieser spiegelt meine Meinung zu dem Spiel, mal abgesehen vom taktischen hier, aber auch nur, weil ich nicht alles hundertprozentig verstehe und auch in Zukunft vermutlich nicht verstehen werde, zu 100% wieder. Zudem hier auch schon mal ein Tipp für die nächste Monatssendung, die gerade aus terminlichen Gründen vom 12. auf den 19. März verschoben werden musste. Also nächste Woche wird die erst stattfinden. Hier werden wir das zweite Mal Mitglieder von USP zu Gast haben. So, aber jetzt komme ich natürlich zu meinen beiden Gästen und begrüße erstmal Guido und Christian. Moin Guido, moin Christian.
Ja, moin moin, guten Abend.
Hallo Christian, hallo Heini.
Ja, Glückwunsch zum verdienten Sieg gestern und zur Stadtmeisterschaft. Ich hoffe.
Danke. Ich bin froh, dass ich hier sprechen kann, aber schön, dass ich dabei bin.
Okay. Ja, wir glaube, wir können uns heute die Einleitung schenken. Es gab jetzt irgendwie mehrere Möglichkeiten, euch kennenzulernen. Insofern, wer das nochmal hören möchte, wer ihr seid, kann das gerne in dem vor dem Spielgespräch nachholen. Christian, du bist ja derjenige, der jetzt auch gestern mit im Stadion war und mal so ein bisschen berichten kann, wie alles drumherum gelaufen ist aus eurer Sicht. Ich würde dir gerne mal anfangen mit dem Fanmarsch vom Dammtor aus. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du da in den Start Tag gestern gestartet bist.
Ja, das mache ich gerne. Es war ein ereignisreicher und langer Tag für uns. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es gab viel zu sehen, viel zu reden und viel zu tun. Wir sind direkt um 9 Uhr am Dammtor an der Moorweide eingetroffen, haben uns da mit ein paar Kollegen vereint und auf den Start des Zuges gewartet. War wie immer etwas konfus alles in Absprache mit der Einsatzleitung der Polizei, wann es nun losgeht, in welche Richtung nun tatsächlich. Hat dann aber pünktlich um 10 angefangen und nach einigen Unterbrechungen sind wir auch gut vorangekommen. Ja, 2.500 Leute waren es ja laut Presse. Kommt man auch schwer schätzen, ob es wirklich stimmt, aber so viel waren es wohl tatsächlich. Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr tatsächlich noch lautere Gesänge gerade zu Anfang gewünscht, machte aber nichts. So zogen wir dann Richtung Innenstadt, Richtung Gänsemarkt, bogen rechts ab, dann wieder Richtung Messehallen und dann irgendwann ja auf die Feldstraße zu treffen. Ansonsten lief es mit 2-3 Unterbrechungen tatsächlich gut. Pyrotechnik wurde auch da schon gezündet, allerdings in sehr kleinem Rahmen. 2 Wasserwerfer haben dann die Straße blockiert, als noch 1-2 Böller explodierten, war es den Polizisten ein bisschen zu bunt. Das sorgte dann natürlich für Pfiffe und etwas Lauteres gegen die Polizeigesinge. Aber nach knapp einer Viertelstunde ging es dann auch wieder weiter. Ja, und so startete der Tag eigentlich ganz gut für uns.
War dann ja doch ein anderer Weg, als wir zuvor vermutet haben. Wir dachten ja eigentlich, geht eher sozusagen rechts an den Bahnschienen vorbei und dann so am Fernsehturm vorbei, ne?
Richtig. Wurde wohl auch dadurch begründet, dass die Straße da etwas schwerer zu sperren war und auch an noch mehr Wohnhäusern vorbeigeleitet wäre. Mhm. Insofern war der Weg dann Richtung Gänsemarkt und rechts Gorch-Vogtweil, da ist ja eigentlich nichts, was irgendwie Wohngegend oder auch wenig Bürogebäude, die da irgendwie stören können, in der Nähe sind. Insofern war das eigentlich eine ganz clevere Route.
Mhm. Okay. Ja, und dann seid ihr Feldstraße angekommen, dann habt ihr euch, also du mit deiner Bezugsgruppe, euch erstmal quasi entfernt, weil ihr frühstücken wart, irgendwie hattest du geschrieben, ne?
Richtig, genau. Wir waren pünktlich um 11 Uhr Ecke Feldstraße. Und wir sind dann direkt ins September zum Frühstücksbrunch gegangen, um den ganzen Mob mal Richtung Stadion ziehen zu lassen. Das war auch der erste Berührungspunkt mit unserer Fangruppe, also vom Marsch und St. Pauli-Fans. Ja, kleine Scharmützel, zwei, drei versuchten dann aus dem Zug rauszukommen und auf die Person da an der Seitenstraße zuzulaufen, hat die Polizei aber sofort unterbunden.
Das war
Ein,
so auf
zwei.
Höhe Shamrock oder so, hatte ich gelesen, gesehen
Ja,
oder so,
kurz
ne?
davor, genau. Es fing eigentlich direkt an der Ecke am September an und ging dann bis zum Shamrock. Flog auch noch dann einen Rauchbengalo in den Eingang vom September, weil da standen natürlich auch einige St. Pauli-Fans mit ihren Schals und haben da ihr Frühstück genossen und sich das ganze Spektakel angeguckt. Ja, provozieren möchte ich nicht sagen, aber so die ein oder andere Geste der St. Pauli-Fans kam auch tatsächlich. Das lässt man sich dann auch nicht gleich gefallen. Aber es war auch nach 5 Minuten wieder durch, das Thema. Ja, und wir saßen in munterer Runde neben auch ein, zwei bekannten Hamburger Musikern dann beim Brunch. Ja, und sind dann so 1,5 Stunden später dann, also so um 12:30 dann zu unserem Eingang am Millantor-Stadion. Ja.
Ich war ja vor dem Spiel an der Domschänke, wo es brechend voll war. Ist auch ein bisschen kompliziert gerade da, weil nebenan irgendwie so ein riesiges Baugrundstück ist und man nicht mehr so richtig viel Platz hat, um da auszuweichen. Und man ist dann halt permanent auf dem Fahrradweg und auf der Straße schon fast. Und das war sehr, sehr voll. Und da war tatsächlich auch jemand, der mit seinen Pauli-Freunden mit seinem HSV-Schal da war. Das war aber auch überhaupt kein Problem. Also das wirkte alles sehr, sehr entspannt, war aber halt, wie gesagt, brechend voll dort. Und ja, ich bin mit der U3 oben lang gefahren, vom Barmbek aus. Ich hatte erst überlegt, ob ich nicht unten lang fahre, um dem Ganzen sowieso auszuweichen. Hab dann aber mich dazu entschieden, oben über Kellinghusenstraße und Schlumm zu fahren. Und ich dachte, na, mal gucken, was so Feldstraße los ist. Aber da war dann überhaupt gar nichts und konnte dann ganz entspannt St. Pauli aussteigen.
Alles klar. Ja,
Ja.
es war, wurde noch ja ein bisschen brenzlig, als einige von euren Fans noch Richtung Pferdemarkt marschierten, wie ich gehört habe. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast,
Neuer
aber
Pferdemarkt, oder?
damals, ja genau,
Okay.
aber da war alles voller Polizei, also da war eine Berührung einfach auch ausgeschlossen und
Ja.
nachdem der Marsch auch vorbei war am September um Shamrock, mischte sich da auch wieder alles. Also
Ja. Ja, ich
na
gehe.
klar, war eine leichte aggressive Grundstimmung, aber das ging alles.
Ich gehe davon aus, dass irgendwie so höhere Rindermarkhalle alles abgesperrt war, dass man erst gar nicht in die Feldstraße reinkommt, ne?
Richtig, wir kamen auch wirklich nur bis zu der Jettankstelle am Stadion und wären gar nicht weitergekommen. Also
Ja,
hätte man auch
okay.
erzählen können, was man wollte, wenn man kein Anwohner war, ging da auch nichts.
Ja, okay. Ja, und dann wart ihr fertig mit Frühstücken, seid später dann zu euren Leuten da oder zum Eingang in der Nordkurve gestoßen. Hast du das mitbekommen? Ich hatte so Bilder gesehen, irgendwie in N3, dass es da, also, das sah so nach einer versuchten Überrennung auf quasi. Hast du davon was mitbekommen, irgendwie, dass da der Block quasi überrannt werden sollte von einigen von euch,
Ja,
oder?
Sie haben es versucht. Das war es ja ähnlich wie vor ein paar Jahren schon. Das wurde wohl aber auch relativ schnell unterbunden. Also mit den Jungs, mit denen ich mich unterhalten habe, die sind da nicht weit gekommen. Ob das nun, ich glaube, das war auf eurer Seite ja auch ähnlich, ob das nun der Grund war, einfach reinzukommen oder auch Pyro reinzuschmuggeln oder einfach, weil es mal versucht werden wollte, weiß ich nicht. Ja, hat aber nicht wirklich funktioniert. Ich meine, der Marsch kam ja geballt da an. Das ist natürlich auch eine Menge Menschen. Und wenn du die richtigen Leute dabei hast, ja, es endete dann nur mit einem Versuch. Insofern
Okay.
ist da nicht viel passiert. Für relativ viele sind dann auch rausbegleitet worden mit gefälschten Tickets. Das war auch noch. Und die wurden
Ah,
hinten
okay.
eingekesselt dann direkt vor unserem Eingang. Und
Okay.
trotzdem wir ja relativ spät dann da waren, haben wir sehr, sehr lange warten müssen. Also das war schon auffällig. Also es war eine riesen Menschentraube und es ging auch nur durch ein einziges Tor rein, wo sonst vielleicht zwei, drei, vier Tore offen
Ja,
sind, war
haben
es
sie
nur eins
wahrscheinlich
tatsächlich.
extra so schmal gemacht, das Ganze, ne?
Absolut, ja. Aber hat
Boah.
dann ja auch noch rechtzeitig geklappt, alles.
Ja.
Insofern war das dann auch
Hast du
schön.
irgendwie mitbekommen, also du sagst jetzt, das waren halt relativ viele mitgefälscht, oder es waren mehrere mitgefälschte Karten, hast du mitbekommen, wie die bekommen haben? War das so eine Viagogo-Geschichte oder wie ist das da, wie war das da, weißt du
Nee,
das?
das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass es tatsächlich wohl Kopien waren.
Okay.
Allerdings, ich habe natürlich auch nicht jeden Einzelnen kontrolliert, aber dieser Kessel in der Polizei, das waren also 40, 50 Leute da direkt an dem Tor
Das ist schon ordentlich, ne?
und schon ordentlich, ja. Und laut Presse waren es wohl tatsächlich eher so mitteldreistelliger Bereich, die sie da gekriegt haben. Ob das natürlich bewusst war, ja, lässt sich vermuten, ne? Aber Das weiß man natürlich nicht.
Na gut, ich meine,
da gibt es ja, dass man da aufpassen muss.
Da gibt es ja auch ein Drehkreuz und das wird ja ganz klar irgendwie, wenn der Barcode einmal abgehakt ist, dann ist der Barcode einmal abgehakt, ne? Also. Richtig. Oder war das bei euch ohne Drehkreuz diesmal?
Nee, das war bei uns auch mit 3 Drehkreuzen. Mhm. Klar, Karte scannen und rein. Und wenn man natürlich eine Karte hat und denkt, man ist sich sicher, man hat die legal gekauft von einem,
ja,
der nicht,
ja,
kann.
Klar.
Und das macht er aber 40 Mal, dann hat man natürlich ein Problem.
Ja, ja, ätzend. Aber ja, ich meine, auf dieses Thema kann man immer nur wieder hinweisen. Also entweder ihr macht das über einen Verein oder ihr macht das mal lieber gar nicht, irgendwie euch Karten zu besorgen, weil dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, ne?
Ja, absolut.
Ja, und wie war so die Einlasskontrollensituation so? War wahrscheinlich verschärft oder du hast es vielleicht verschärft wahrgenommen, so tippe ich mal, oder?
Ja, wir haben gedacht, es ist verschärft, weil es eben so lange gedauert hat und nur ein Tor offen war vor den Drehkreuzen. Das war so eine Pufferzone, die eingerichtet war. Ich habe aber vorher auch gedacht, es wird noch schlimmer, weil es wurden weder Vorkontrollen gemacht, das hatten wir auch schon mal, noch wurde jetzt großartig spezieller abgetastet. Also ich erinnere mich an Auswärtsspiele, wo wir weitaus mehr ausziehen mussten und mehr kontrolliert wurden.
Okay.
Die Ordner waren tatsächlich gut drauf, die waren entspannt und nett. Ja, keine großartigen Spitzen. Insofern fand ich das nicht dramatisch.
Okay, alles klar.
Ja. Das ist auch ein Grund, wie man Sachen ins Stadion kriegt. Weil natürlich wurde man abgetastet, aber das hätte ich anders erwartet. Also das hätte ich in Bremen und Leverkusen, wo auch immer auf der Welt, schon schlimmer.
Ja, ja, ja.
Aber es war okay, weil das führte zu einer entspannten Stimmung.
Ist jetzt auch nicht, St. Pauli ist jetzt auch nicht unbedingt gerade dafür bekannt, dass die Einlasskontrollen für Gästefans irgendwie außergewöhnlich streng oder komisch sind. Also da gibt es ja auch so Expertenvereine, die dann Zelte aufbauen und wo dann komplette Leibesvisitationen durchgeführt werden und so weiter. Dafür sind wir jetzt auch eher nicht bekannt. Und ja, gut. Und im Stadion dann hattet ihr, ja, waren eure Plätze okay? Ihr hattet Sitzplätze, hattest du gesagt, ne?
Genau, gesessen hat natürlich keiner und es war auch nicht wirklich jeder auf seinem Platz. Nee. Aber wir waren im oberen Bereich der Tribüne, hatten eine Top-Sicht und also auch das Geschehen unter uns gut im Blick. Auch da war es relativ entspannt. Toilettensituation war okay. Klar, es gab nur alkoholfreies Bier. Auch witzig, dass Astra kein alkoholfreies Bier hat und es deswegen Holsten gab.
Ja, stimmt, Astra hat gar kein alkoholfreies Bier.
Nee, wusste ich auch. Also war mir auch nicht so klar. Ja, gut, dann gab es Holsten und Fischbrötchen.
Ja, ist ja eh eine Spurke insofern.
Richtig, war das dann auch egal. Ja, und dann war der Block auch relativ schnell voll. Und ja, ihr habt ja die Choreo gesehen mit den Fähnchen am Anfang auf jedem Sitzplatz. Das haben die Jungs auch vorher gut organisiert. Genau. Und da ging es auch, sobald wir drin waren, lief dann Wer wird Deutscher Meister?
Genau, darauf wollte ich gerade ansprechen. Wie hast du das wahrgenommen, genau dieses Lied ausgewählt zu haben oder dass St. Pauli genau dieses Lied ausgewählt hat? Weil es wurde ja dann doch irgendwie schon ironisch auch vom kompletten Stadion mitgesungen, ne?
Ja, also war schon anfangs merkwürdig, aber dann fanden wir das auch einfach echt cool, weil wir haben natürlich auch alle mitgesungen und freuten uns, da so ein Lied zu hören. Das heißt, wir haben die anderen, die dann mitgesungen haben, die, was etwas hämisch gemeint war, ja gar nicht mitbekommen, weil wir selber so laut waren. Aber es war ein super Willkommenslied für uns.
Ja.
Wir waren gerade im Block, da ging es los.
Ja, das fand ich ja echt auch ein bisschen nochmal, also um zum Hinspiel nochmal kurz was zu sagen bei euch, das fand ich ja schon ein bisschen schräg irgendwie, dass A, nicht die Mannschaftsausstellung vorgelesen worden ist von uns und wir eigentlich komplett gar nicht als Verein vorgekommen sind in eurer Ansprache. Also das ist mir nochmal im Nachhinein aufgefallen, wir hatten das nie besprochen. Ich finde aber schon, dass das so einem guten Ton dazugehört, dann zumindest zu sagen, wer dort spielt und dass das Lied on top kommt, ist dann eher so ein Bonbon, sage ich mal. Aber wir sind ja nun gar nicht vorgekommen bei euch. Also das fand ich schon ein bisschen schräg.
Das finde ich auch schräg. Das war immer noch nicht so klar, ehrlich gesagt.
Ja, ist mir auch erst hinterher nochmal aufgefallen.
Also, ja, ganz sicher. Also ich dachte, sie hätten... haben Sie nicht Hells Bells gespielt?
Nein, also das auf gar keinen Fall. Und Sie haben meines Erachtens, also Hörer mögen mich da korrigieren, nicht mal vorgelesen, wer dort spielt. So.
Also das würde ich auch gerne nochmal nachlesen, das wäre mir echt neu. Ich meine, dann wäre
ja, das wäre ein bisschen merkwürdig. Also das ist auch, ja, also das sollten wir nochmal recherchieren. Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht ganz.
Ja, okay, schauen wir nochmal. Okay.
Ja, ich bin gespannt. Ich glaube das nicht, aber gut, möglich ist natürlich alles. Dann habt ihr natürlich zu Recht auch Lotto Kincaid nicht gespielt, der da euch dann vergessen hat anzusagen anscheinend.
Nee, der hat ja anscheinend bei dir im September gesessen auch, ne?
Ja, nicht ganz. Das waren dann eher so die fetten Brote und
Co. Ach, ne? Ach so, ich dachte, der wäre bei dir im September gewesen.
Nee, der hat dann, nächstes Mal vielleicht.
Okay, alles klar. Ja, und dann haben wir ja auch irgendwie Choreo gemacht. Also ich war ja direkt in der Gegengerade unter dieser riesigen Hamburg ist braun-weiß Blockfahne, die ja dann auch irgendwie mehrere Minuten ausgerollt war. Ich fand, das sah jetzt, ich habe es ja natürlich erstmal auf den Bildern gesehen. Das sah schon sehr imposant aus, was da südkurvenseitig und gegengeradenseitig da als Choreo rübergekommen ist.
Ja, so. Das fand ich eigentlich auch.
Das war.
Ja, auch im Fernsehen. Also Sky hat das gut eingefangen. Das, ja, einfach das Stadion auf, schön offen, dann siehst du die vier Kurven, mehr oder weniger überall ist was los. Ja, das war ein sehr schöner Fußballmoment, also gerade so der Anfang. Das hat schon, da hatte man schon eine gewisse Vorfreude.
Ja, da war bei mir auch noch große Vorfreude und das habe ich auch sehr genossen. Das fand ich auch sehr gut und sehr angemessen alles. Ja, kommen wir doch mal zum Spiel der ersten Halbzeit. Vielleicht nochmal gleich bei Christian bleiben, weil das hat ja quasi vor Ort. Also bevor wir zu Guido kommen, der das ja im Fernsehen gesehen hat, nochmal kurz, Christian, wie hast du die erste Halbzeit wahrgenommen, so aus eurem Blog, das 1-0 und so weiter, erzähl doch mal.
Ja, also vorab natürlich Choreografien, wirklich Wahnsinn, gut gemacht. Auch bei euch können wir nachher nochmal kurz darauf eingehen, freuen uns natürlich, dass ihr auch Fehler macht in Choreografien.
Ja, wie ich jetzt recherchiert habe, war das gewollt und kann man natürlich immer sagen, dass das gewollt ist. Ja, ich habe es auch nur aus dritter Hand gerade erfahren oder heute Nachmittag. Natürlich, und da sagt Tim zum Beispiel auch auf Twitter, damit kann man natürlich in Zukunft jeden Fehler rechtfertigen. Insofern möge oder möchte ich mir da jetzt auch keine Meinung anmaßen. Ich habe
also halt, ihr meint, dass das Banner, glaube ich, neben der HSV-Kurve?
In der Nordkurve, wo der stilisierte Bene zu sehen ist, der die HSV-Fahne umkickt und die Blockfahne war halt falsch rum. So.
Genau, und das war im Fernsehen auch mein erster Gedanke, ey, die Fahne ist falsch. Dann mein zweiter Gedanke, okay, es ist Absicht, es ist natürlich wieder so eine Anspielung, aber im Grunde genommen, ich glaube sogar, dass das Absicht war, aber im Grunde genommen, weißt du, also mir fehlt dann auch irgendwo der Witz. Weißt du,
naja, der Witz, also, der Witz wäre so, da gewesen.
Ich glaube, es war Absicht, ich glaube nicht, dass sie es falsch rum gemacht haben, das traue ich ihnen durchaus zu, das haben die drauf, definitiv, aber also, irgendwann... Ich fand es einfach nicht mehr witzig, weißt du, wie ich meine? Und das gar nicht so sehr, weil ich jetzt hier total angegriffen bin. Ich habe immer noch mega großen Respekt vor der Leistung von Bene, weil deswegen haben sie das Derby damals gewonnen. Das war unfassbar, was der Junge gehalten hat und wie sehr er den Sieg wollte. Nur den Witz an sich dann, ne, nochmal als Provokation rüberzubringen, also nicht irgendwie nicht kreativ in meinen Augen.
Ja, das ist aber natürlich auch, also ich meine, es gibt Provokationen auf der einen Seite, die sind sehr stark und es gibt halt subtile. Das ist ja eher so eine subtile Provokation, die jetzt niemandem wehtut. Sie hätte halt gut funktionieren können, meines Erachtens, wenn du sie auf allen Geraden und auch in der Südkurve spiegelst und man sieht ganz klar, da sind überall Fehler, dann hätte es funktioniert. Jetzt aber das nur auf der Nordtribüne zu machen, kann man immer sagen, das ist gewollt. Ich weiß es halt nicht. Also es hätte halt maximal verstärkt werden müssen, dann hätte es auch jeder gerafft. So, ne? Insofern, ja, das bleibt erstmal sozusagen ergebnisoffen, keine Ahnung. Also die war auf jeden Fall falsch rum, die Blockfahne. Ne?
Richtig, aber generell auf beiden Tribünen natürlich trotzdem super gemacht. Fand ich unglaublich aufwendig, auch über die ganze Tribüne halt weg. Das muss
so eine, so eine riesen Blockfahne, da müssen ja viele Damen und Herren im Umkreis aus der aktiven Fanszene ja wochenlang genäht haben und gemacht haben. Also unglaublich groß und unglaublich gut halt. Also fand ich auch.
Absolut. Ja. War gut gemacht. Naja, dann ging es ja auch direkt los. Alle waren immer noch so ein bisschen in der Befürchtung, dass das grauenhaft wird, gerade nach unserem Spiel in Fürth, was ja unterirdisch war, und eben dem Hinspiel, was ja auch total passiv war. Aber dann ging das, fand ich, relativ recht munter los. Fünfte Minute wurde dann ja bei uns noch ein bisschen Pyro abgebrannt, was ich auch noch völlig im Rahmen fand, bis auf die ein, zwei Böller. Und dann irgendwann das Tor, da war natürlich kein Halten mehr. Das ist, also, das kann man nicht beschreiben, das ist wirklich Wahnsinn. Also ich weiß auch, wie ihr damals gefühlt habt. Ne? Das ist irre, da kriegst du auch nicht mehr raus. Da liegen sich wildfremde Menschen in den Arm. Und so ging es dann ja weiter. Also wirklich grandios.
Ja, und also blödes Foul. Also es war natürlich ein ganz klares Foul. Das war, glaube ich, Hogmar an Lasogga, der den ja einfach nicht nicht anders halten kann als durch dieses Foul. Und dann ist der Freistoß von Hand ja auch schon erstmal wunderschön, der ja eigentlich schon ein eigenes Tor wert gewesen wäre. Und ich war dann natürlich für eine Sekunde sehr erleichtert, dass der gegen das Lattenkreuz scheddert. Und dass dann natürlich Lasogga, da wurde habe ich dann WhatsApps bekommen von Freunden, die das im Fernsehen haben und die meinten, das wäre abseits. War es dann tatsächlich nicht. Ich habe es heute noch mal auf Sky geguckt und das war einfach gleiche Höhe und er reagiert dann sehr schnell und macht dann diesen Kopfball links oben ins Tor rein. Ne?
ja, kann man auch dann den Abpraller schwer verteidigen, da muss man schon stehen. Ja. Aber wie du sagst, der Freistoß, wir standen genau in der Flucht und konnten genau die Flugbahn sehen. Das Ding, wenn der reingeht, beschwert sich auch keiner, war auch genial geschossen. Aber dann, also ein, zwei neben mir haben das Tor auch gar nicht mehr gesehen, weil sie sich weggedreht haben und geärgert haben, dass der gegen die Latte geht, der Freistoß. Dann kriegt Lasogga halt den Abpraller, Wahnsinn. Ja. Und dann rennt er ja auch ganz rüber zu unserer Kurve, was sie ja bei jedem Tor gemacht haben. Und eskalieren wirklich vor den Fans. Da hast du wirklich gesehen, wie das, was da für eine Anspannung ist und wie die abgehen. Das hat uns natürlich auch nochmal gut abgeholt. Ne?
Ja. Ja, also finde ich auch wesentlich sympathischer, vor der eigenen Kurve zu eskalieren, als es so andere Mannschaften machen, die dann irgendwie direkt irgendwie, weil sie nicht ganz dicht im Kopf sind, irgendwie in die Ecke Südkurve gegen gerade rennen und dann feiern. Irgendwie, das verstehe ich immer nicht. Also, das mal nebenbei. Ja. Guido, du wolltest gerade was sagen, entschuldige bitte.
Nee, alles gut. Also Becker hat ja auch gesagt, also der Sportchef vom HSV hat ja auch gesagt, dass das schon auch den Verantwortlichen sehr wichtig war, dem Team, also die Trainer halt auch dem Team, das sozusagen die ganze Woche über näher gebracht haben, dass es auch an der Zeit ist, den Fans was zurückzugeben. Also gab schwere Zeiten und die beiden Mini-Derbys gegen Kiel, also so ein bisschen Nordderby halt auch.
Ja, es ist kein Derby.
Wirklich, ja, wurde so vielleicht auch von Becker aufgrund seiner Vergangenheit so ein bisschen.
Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, also ich sehe ja schon St. Pauli gegen Kiel nicht als Derby. Und kommt der große HSV aus der ersten Liga, ihr solltet das erst recht nicht als Derby sehen. Also das ist.
Nein, das waren seine Worte so ein bisschen. Im Endeffekt ist es Nord, es ist halt schon ein Spiel, wo man sich ein bisschen näher ist. Ne? Also Kiel ist ja schon, Kiel-Hamburg. Klar, hat jetzt fußballerisch vielleicht nicht ganz die Tradition, aber dennoch war das schon so zwei Niederlagen. Und sie haben halt den Fokus ganz klar auf das Derby gelegt, was St. Pauli natürlich auch gemacht hat. Sowieso, da gibt es ja jetzt keine Unterschiede. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen gezeigt, dass der Mannschaft das zu jedem Zeitpunkt auch der Tore bewusst war. Komm, wir wollen das auch den Fans so gut wie möglich rüberbringen, dass sie daran teilhaben können. Und das hat man ja auch am Schluss nochmal gesehen bei den Jubelszenen, dass denen das auch wichtig war und dass sie das vielleicht auch mal brauchten, so ein Sieg. Also der jetzt, ja, es ist ein Derby, das ist für die Fans super wichtig, für die Mannschaft ist es auch wichtig, einfach vom Spieltag her und von allem. Und das wollten sie auch gebührend einfach feiern.
Ja, klar. Auch, das ist auch völlig verständlich. Guido, wo du gerade dabei bist, erzähl doch mal, erste Halbzeit, du hast es am Fernsehgerät gesehen, taktisch, wie seid ihr da aufgetreten?
Ja, also ganz am Anfang würde ich sagen, wenn wir die Mannschaften sich angucken, also wir hatten ja zum Vorwege, dass das Gespräch oder im Gespräch war, dass Holtby nicht beginnen würde, das hat sich dann auch bewahrheitet. Janicic hat dann die Mitte verstärkt, dadurch ist Mangala an der Position weiter nach vorne gerutscht und eigentlich so die Holtby-Position gespielt. Und Özcan hat dann auf links gespielt und da wurde Jatta rausgenommen. Hatte sich auch ein bisschen angedeutet, meiner Meinung nach, vielleicht gar nicht so sehr wegen der Gelb-Rot-Gefahr, die ich da heraufbeschworen sah in der Vorbesprechung, sondern vielleicht auch eher, weil er ein bisschen überspielt wirkt, die letzten Spiele. Also man hat ihn auf den letzten Spielen schon ein bisschen alleine gelassen und ihm den Ball gegeben und er musste sich da alleine durchwurschteln. Und ich denke auch gerade, bei so einem Derby, das sollte er sich mal angucken. Und er kam dann ja auch in der zweiten Halbzeit noch durch die Verletzung von Hand rein. Aber erstmal war es so, dass der HSV eben eine leichte Systemänderung vorgenommen hat. Und dadurch, dass Jatta ja auch eigentlich einer, der die Außenlinie marschiert und Özcan ein anderer Spielertyp ist, vielleicht eher vergleichbar mit Hand und Holtby, der ein bisschen zentraler mit agieren kann und auch einen guten Ball spielt, war natürlich die linke Seite vielleicht ein bisschen frei für Douglas Santos von hinten. Während das auf rechts mit Narey, der hat seine Seite gehalten, der war auch rechts offensiv und Sakai sollte da schon deutlich zumachen und wahrscheinlich zentral oder hat das auch getan, zentral immer mal wieder mit einrücken, aber natürlich deutlich nicht so offensiv wie Douglas, Douglas Santos und das war natürlich dann auch so geplant. Ja, das war so die Umstellung beim HSV. Bei St. Pauli kann ich jetzt zu den einzelnen Spielern nicht so viel sagen. Was mir halt auffiel, ist, ich habe es mit Beginn des Spiels, fand ich es halt sehr defensiv von St. Pauli. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, warum sie nicht vielleicht diese Euphorie mitnehmen. Ich meine, es wurde im Vorwege der Partie ja auch einiges getan. Also wenn ich da richtig informiert bin, hat Kauczynski ja auch nochmal, glaube ich, der Mannschaft das Video gezeigt. Von dem Derby-Sieg damals, wo Asamoah das Tor gemacht hat. Und ich glaube, da wurden noch mal die alten Spieler kamen noch mal vorbei. Und ich meine, der ganze Stadtteil hat ja gebrannt. Und die wollten ja auch ganz, 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 ich glaube ja auch, dass das das Wichtigste ist für den St. Pauli-Fan, dass der HSV in irgendeiner Weise halt auch besiegt wird. Und das, ja, war natürlich dann auch, ja, wurde von St. Pauli natürlich auch, sag ich mal, gefördert die ganze Woche über. Ne? Aber dann war es für mich schon ein bisschen überraschend, dass dann halt gar nichts nach vorne ging. Ne? Also ja, super defensiv, eigentlich schon eine Blaupause zum Spiel im Volkspark. Und ja, das fand ich überraschend und es wurde ja auch von Minute zu Minute nicht besser. Also man hatte nicht das Gefühl, dass St. Pauli jetzt einen ganz großartigen Plan hat, wie sie selber ein Tor schießen möchten. Mhm. Was immer wieder stattfand, war halt, wenn Meier am Ball war, dann war das schon so ein Alarmsignal, wo man auch genau hingeguckt hat, weil er einfach aus, ich glaube, in der gegnerischen Hälfte kann er eigentlich aus fast allen Lagen ein Tor erzielen.
Also, hat er ja auch gemacht, oder quasi versucht in der ersten Halbzeit einmal, er hat ja so einen Distanzschuss, der auch hätte links unten einschlagen können, wenn der blöd kommt. Also das war so, aus dem Nichts kam das so ein bisschen, ne?
Genau, und da hat er ja auch die Fähigkeiten zu. Also ja, genau. Er hat ihn nicht ganz getroffen, aber wenn er ihn trifft, dann ist er auch rechts oben drin. Pollersbeck und Van Dorngren hatten dann ein Missverständnis. Van Dorngren hat ihn relativ zentral raus, also wieder ins Spielfeld nach vorne geköpft. Da stand Meier, der nimmt ihn an, sieht das auch, dass Pollersbeck vor dem Tor stand. Genau. Der eilt wieder zurück, aber den hätte er nicht mehr bekommen.
Nee, stimmt.
Dann hätte es 1-0 gestanden und dann hätten wir ein anderes Spiel gesehen, weil dann natürlich auch noch mal eine andere Atmosphäre im Stadion gewesen wäre. Und die Drucksituation hätte sich ganz einfach erhöht.
Für den HSV.
Ja, hätte, aber vom Spielerischen her kam von St. Pauli einfach viel zu wenig. Ich habe gelesen bei euch im Blog, also ich glaube, da macht das ja der Tim, der so ein bisschen taktisch auflöst.
Genau.
Und hat ja auch geschrieben, dass ihr jetzt mit Meier und Aragi nicht so die Pressing-Monster habt und das eben nicht so aufziehen könntet. Wenn man aber mal guckt, also was auch vor dem Spiel klar war, also wir haben jetzt unsere vier Leistungsträger, Mangala, Hand und Lasocka und Douglas Santos alle am Start gehabt. So, und das waren ja eigentlich auch mit die Protagonisten der Tore, wenn man sich die anguckt. Also die zwei Tore von Lasocka, klar, aber auch Mangala bereitet die zwei vor. Mhm. Das zweite und das dritte, super in die Schnittstellen gespielt.
Jo.
Hand macht den Freistoß, das ist der Dosenöffner. Und am Ende nochmal Douglas Santos, natürlich eine ganz tolle Körpertäuschung, leicht verladen und dann nochmal ja, ganz trocken unten rechts reingeschossen. Also das waren dann auch die Leute, die wichtig waren. Ne? Und auch, ich meine, Barrell macht noch das Tor und Jatta hat eine riesen zweiten Halbzeit gespielt.
Ja, der ist da ja auf links, ist der ja, da ja. Abgegangen wie nix irgendwie, ne?
Ja, und auch in diesen Zweikämpfen. Das war so ein Zweikampf an der Mittellinie. Beide sind gleichzeitig am Ball. Ich habe leider nicht den Namen des Spielers von St. Pauli. Und beide gehen dann also Schulter an Schulter. Und es war kein Foul von Jatta, sondern beide angelegt. Und Jatta setzt sich halt durch. Und ich glaube, der St. Pauli-Spieler fliegt auf den Boden. Der hat einfach diesen unheimlichen Körper, dass der sich in diesen direkten Duellen ja meistens durchsetzt und einfach brachial da durchzieht. Und auch bei diesem Lattentreffer, den er ja noch hatte, also dann hältst du den auch nicht mehr.
Ja,
also
hat man auch noch beim Stand von 3-0 war das, glaube ich, gab es nochmal einen Lattenkracher. Genau. Ne?
Ja, ja. Das war dann natürlich schon beeindruckend, aber man hat einfach gesehen, nach dem, also erstmal die erste halbe Stunde jetzt vor dem Tor, war das auch schon ein bisschen nervös. Es war ja nicht so, dass von Anfang an der HSV jetzt ganz klar, ja, sie haben den Ball bekommen, aber es war ja nicht so, dass sie jetzt sich die Chance um Chance rausgespielt haben. Es waren relativ, ich glaube, 6-5 Chancen im Endeffekt für den HSV gezählt worden. Also es war in der ersten halben Stunde bemüht war der HSV im Spielfluss, aber so richtig angekommen sah ich sie da eigentlich auch noch nicht, obwohl sich St. Pauli so tief gestellt hat und auch gar nicht so viel gemacht hat. Ich fand nicht, dass St. Pauli so super gut bei den irgendwann Spielern war. Was sie vielleicht unbewusst oder auch bewusst gemacht haben, ist dass Van Drongen und Bates sich ab und zu die Bälle hin und her schieben durften. Und da hatten wir auch Probleme, weil also Van Drongen und Bates, jeder für sich ist vielleicht okay, aber sie brauchen irgendwie, die beiden zusammen ist einfach einer zu viel. Ja. Also sie brauchen einen spielstarken Innenverteidiger, der das Ganze an die Hand nimmt. Und dann kommt, glaube ich, auch die jeweiligen Stärken von den beiden, die ja relativ ähnlich sind, dann auch besser zum Tragen. Aber so sind da Bälle teilweise unsauber von beiden verarbeitet worden, wo gar kein St. Pauli-Spieler gepresst hat und von
Drongen auch zwei das ist ja genau das, was
Fehler gemacht hat.
Was ich auch meine, hättest du dann halt gepresst in dem Augenblick, dann wären vielleicht da ein, zwei Chancen mehr rausgesprungen, vermutlich, ne?
Ja, und dazu kommt eben noch diese Sache mit Janicic. Also Wolf hat ihn bewusst, er wollte eigentlich so ein bisschen als Sechser haben. Mangala hat sich zwar auch in der Mitte wieder gezeigt, aber auch halb links versucht, das Spiel zu machen. Aber man hat in dem Spiel einfach die Klasse von Mangala gesehen. Fast nahezu jeden Zweikampf spielerisch gewonnen. Das war einfach auf der Position schon ein Klassenunterschied. Also da hatte er keine Konkurrenz von einem Gegenspieler, der ihn da ansatzweise den Ball irgendwie streitig machen konnte. Das war nicht nur in den beiden Toren, die er super vorbereitet hat, sondern er hat dann wirklich ein Sahnespiel gemacht und den konnten sie halt nicht halten. Also von daher war die Idee schon richtig, dass er vielleicht den Platz von Holtby bekommt, weil er dadurch Holtby eben nicht, ich will jetzt nicht sagen im Weg steht, aber zumindest da auch keinen Spieler von St. Pauli bindet, weil eben der Platz ein bisschen freier bleibt, er ihn nutzen kann. Er hat ihn hervorragend genutzt, also taktisch war die Überlegung, würde sie jetzt Wolf recht geben. Von der Einzelbewertung von Janicic war das für mich kein guter Auftritt. Also zum einen, ihm fehlt die Spielpraxis. Man hat es gleich zweite Halbzeit, also man hat es eigentlich immer 2-3-10 gesehen, aber die krasseste war zweite Halbzeit gleich am Anfang, wie er im 16er versucht, den Ball anzunehmen, ihn 2 Meter vom Fuß springt und dann die Riesenchance kam, ich weiß nicht von welchem St. Pauli-Spieler, aber die Pollersbeck dann noch hervorragend hält.
Sonst das war, glaube ich, Alagui gewesen, glaube ich, ne? Diese eine Torschuss.
Ich glaube nicht Alagui, aber auf jeden Fall nicht Meier, das weiß ich auch. Mhm. Und und das wäre natürlich auch zu einem Zeitpunkt gewesen, der natürlich ideal gewesen wäre. Direkt nach der Halbzeit, da wäre natürlich nochmal was gegangen oder wäre Stadion sofort da gewesen, 1-1. Und das war eben dieses Zurücknehmen von Janicic. Also im Endeffekt fehlt uns beim HSV dieser Sechser, den Mangala zwar in der Hinsicht perfekt gespielt hat, Wolf jetzt aber auch merkt, wir brauchen ihn vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne, so eine Achterposition, dass er noch ein bisschen mehr für den Spielaufbau macht. Und die beiden, das zweite und dritte Tor, der ja so schön vorbereitet, beides mal mit dem durchgesteckten Pass auf Özcan und einmal auf Jatta, dass Wolf total recht gegeben hat. Aber Janicic hat schon in der Kette zwischen 16er und Mittellinie hat er sich meistens aufgehalten. Da war er mir auch nicht präsent bei den Leuten. Er stand dann immer mit den anderen HSV-Spielern in Überzahl, aber man kann sich das ganz gut angucken. Er geht nicht entscheidend dann mit drauf, lässt den einen durchlaufen und so. Aber das ist dann vielleicht auch die fehlende Spielpraxis, die er nicht hatte. Gut war dann auch, dass er zum Schluss Holtby nochmal eingewechselt hat, weil der Junge auch einfach brennt. Also der wird auch mit Sicherheit die ganze Woche über super trainiert haben und schon gehofft haben, dass er spielt. Deswegen war es auch nochmal ein wichtiges Zeichen, dass er da einen Holtby gebracht hat, nochmal 10 Minuten vor Schluss. Und dann hat er auch von der Einzelqualität eigentlich schon gezeigt, dass er, würde ich schon sagen, der bessere Spieler ist als Janicic, leistungstechnisch. Aber es ging halt um diese Position. Und da wollte er einfach, dass Mangala sich dadurch ein bisschen nach vorne schieben kann. Und das ist dann ja auch aufgegangen. Aber nochmal ganz kurz vor dem 1-0, diese halbe Stunde. St. Pauli hat wirklich wenig gemacht. Und zum einen hatte ich jetzt schon überlegt, ja, Kauczynski, ja, was war das für eine Taktik? Dann habe ich aber nochmal geguckt. Bei uns waren eigentlich alle wichtigen Spieler am Start. Und bei St. Pauli fehlte ja Fährmann. Der hat ja, glaube ich, war es ein Kreuzbandriss?
Ja, ja, aber das ist ja genau, das ist ja, dafür wurde ja Meier geholt, ne?
Genau, so, dafür haben sie Meier geholt und du hast natürlich mit Möller-Dali vielleicht den besten Fußballer in dem Spiel nicht gehabt.
Nee, weil er halt, und in den letzten Tagen halt, ich weiß gar nicht, hatte er eine Erkältung, eine schwierige, oder Magen-Darm, also er war auf jeden Fall angeschlagen.
Genau.
Und hat dann und Samstag erst das Abschlusstraining mitgemacht, Samstag, glaube ich. Also, die kannst du halt nicht gleich reinwerfen, weil du nicht weißt, was mit dem ist halt so, ne?
Genau, und da hatte ich nochmal geguckt, glaube Flum hat letzten 10 Spiele jetzt auch den ersten Kader-Einsatz oder so gehabt. Also von daher, St. Pauli hätte in so einem Spiel vielleicht schon in Bestbesetzung sein müssen. Das wäre schon wichtig gewesen. Dann hätte vielleicht auch Kocinski andere Möglichkeiten gehabt. Dafür habe ich aber die Saison auch zu wenig verfolgt. So sah das erstmal wirklich nach gar nichts aus, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann die erste Einwechslung war ja dieser Jan-Marc Schneider. Und,
genau, das ist ja auch der Punkt. Wenn du im Pressing spielen willst, kannst du es eigentlich vom Sturm her bei uns nur, wenn du Jan-Marc Schneider bringst, der das halt vom Tempo her machen kann. Und das dann vielleicht mit Alagui ergänzt zum Beispiel. Aber Alagui und Meier zusammen können halt kein Pressing spielen, also das funktioniert halt
nicht. Nee, das ist klar, aber Meier hat ja einfach so herausragende Qualitäten, dass du den hättest theoretisch ja auch auf die 10 stellen können und du musst ja auch ein Pressing nicht 19 Minuten spielen, auch nicht eine ganze Halbzeit, aber irgendwas hätte ja kommen müssen. Also zumindest die ersten 15 Minuten oder wann sie auch immer das gemacht hätten, aber es kam ja nichts und es ist ja nicht so, dieser Bruch des Spiels kommt ja mit dem 1-0. Das war ja der Dürsenöffner vom HSV, da siehst du ja auch gleich, ich habe sofort gesehen, dass Sakai erleichtert war, nächste Aktion war, glaube ich, gleich so ein, zwei Leuten vorbeigegangen, in die Mitte gezogen, Dr. Santos, die haben alle Ruhe gehabt in ihrem Spiel. Das war eine ganz wichtige Führung. Die Sicherheit kam. Also bei Bates van Drongen nicht unbedingt. Die fand ich dann immer noch ein bisschen flipperhaft. Da nicht, aber du hast bei den erfahrenen Spielern schon gesehen, das 1-0 hat ihnen gut getan. Das läuft. So, und deswegen diese halbe Stunde davor, also ich habe mich dann mal gefragt, auf was wartet St. Pauli? Warten Sie auf diese eine Standardsituation? Warten Sie darauf, dass der HSV irgendwie einen glücklichen Fehler, also für Sie dann einen Fehler macht, dass das dann irgendwie ein glückliches Tor wird? Weil es wäre auch nicht so, dass St. Pauli, sie kam zwar ein, zwei Mal in die Umschaltsituation und sie hatten auch dann eine Überzahl, aber das war ja absolut kläglich. Also das war ja nichts, da hat ja gar kein Pass gestimmt. Da hat kein Laufweg gestimmt. Das war wirklich nur, wenn Meier direkt mal einmal aufs Tor schießen konnte und dann nochmal, glaube ich, einen gut eingesetzt hat. Das war das Einzige, wo man so dachte, okay, könnte vielleicht eine Chance raus entstehen. Oder wenn unsere Innenverteidigung das nicht so ganz souverän gemanagt hat und dadurch auch nochmal den Ball sozusagen heiß gemacht hat. Aber
das kann ja keine Ansage sein. Du kannst ja nicht sagen, wir warten mal, bis was passiert im Derby, wo du wochenlang predigst, es muss laut sein, es muss aggressiv sein, wir müssen da rangehen und dann hoffst du, dass du vielleicht mal das Mittelfeld überspielst und Meier kriegt den Ball.
Das ist ja keine Lösung. Also Kaczynski hat ja auch gesagt, wir wollen ein großes Fest feiern und ich ging davon auch aus, das gibt Attacke. Also das wird erstmal, werden sie versuchen, den HSV zu jagen. Sie werden auch die Innenverteidigung dadurch antesten, dass sie auch höher stehen. Aber das haben sie eben nicht gemacht. Also es war sehr, sehr defensiv. Sie haben sich bis zur Mittellinie zurückgezogen. Klar, also wenn man so ein bisschen guckt, also wenn ihnen natürlich der beste Fußballer fehlt, ist das vielleicht nicht optimal. Aber im Endeffekt haben sie nur gewartet. Das war wirklich so ein bisschen wie, ja, das Kaninchen vor der Schlange und die Schlange bis zur 30. Minute aber auch gar nicht wusste, dass sie Giftzähne hat. Und dann irgendwann ging es dann halt mit dem 1-0 los und dann war es auch nicht mehr zu verhalten, weil dann hast du auch die einzelne der Spieler gesehen.
So ganz war mir jetzt der Matchplan irgendwie von Kaczynski jetzt auch nicht so ganz klar irgendwie. Und ich meine, wenn man weiß, man ist auf Platz 4, man hat diese 4 Punkte auf den HSV, es ist ein Derby. Könnte man halt mal überlegen, ob man nicht genau diese Variante hätte wählen können und einfach mehr risikoreicher hätte spielen können. Ich kann das nicht praktisch genau sagen, ob das auch damit zusammenhängt, dass Mats Mölle-Dahli nicht gespielt hat. Darüber haben wir ja gerade gesprochen, weil du hast darüber gesprochen. Insofern, also generell war über das ganze Spiel halt eher so eine Passivität da. Zur zweiten Halbzeit wurde es dann halt nochmal kurz besser. Wurde anscheinend auch ein bisschen was umgestellt. Aber ja, also in Summe halt war das zu wenig, waren es auch zu wenig geführte Zweikämpfe, nicht aggressiv genug. Ich glaube, es gab keine gelbe Karte, ne? Also das kann ja auch eigentlich gar nicht sein, ne, als Derby. Also, nee.
Da gab's also spätestens, halt, wenn es eben nicht läuft, dann müssen die gelben Karten her, denke ich gerade.
Ja, genau, das ist ja dann die einzige Möglichkeit halt irgendwie da, um auch das Stadion mitzunehmen, finde ich. Also, um da nicht vor sich hinzuschlafen irgendwie, ne?
Richtig, und bei der Ballbesitzquote vom HSV, die wieder deutlich höher war als die von St. Pauli, wenn die den Ball sich hin und her spielen können, ohne dass jemand sie angreift, ja, und dann noch nicht mal ein Foul gespielt wird, dann kann das natürlich nur nach hinten losgehen.
Genau. Christian, sag doch nochmal, also Guido war jetzt auch schon in der zweiten Halbzeit, die 3 Tore in der zweiten Halbzeit, die sind ja nun auch direkt bei euch da im Tor gefallen oder ja, in dem Tor dann gefallen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, erstmal natürlich erstaunlich, wie auch beim letzten Tor oder beim zweiten von Lasorga, wie der relativ unbehindert da sich überlegen kann, wo er den Ball reinschießt. Das ist natürlich erstmal unglaublich, wie sowas passieren kann, aber das zeichnet sich halt in den 90 Minuten überall wieder. Ja, und dann war natürlich totale Eskalation und Ekstase, ne? Da ist dann eben zwischen den 100.000 Pyro-Unterbrechungen, die dem Spiel natürlich auch eigentlich gar nicht schlecht taten, fand ich.
Also die vor allen Dingen eurem Spiel wahrscheinlich gar nicht schlecht taten. Ne? Also immer genau zu einem schlechten Zeitpunkt irgendwie. Immer wenn man denkt, St. Pauli kommt jetzt mal irgendwie, dann war die Energie weg, weil halt irgendwie wieder was mit Unterbrechung war irgendwie so. Ne?
Ja, richtig, richtig. Wobei jetzt im Nachhinein habe ich auch viel gehört und gelesen, dass die Spieler natürlich eigentlich auch pusht, solange es nicht zu einer Unterbrechung führt, ist das immer ein Mittel, was nochmal anheizt. Weil die einfach, wenn vom Spielfeld nichts kommt, dann aber von den Fans noch mehr kommt, das muss ja irgendwie anpeitschen. Das würde mir als Spieler ja nicht anders gehen. So, und das ziehst du dann auch mit. Und wenn der HSV dann auf die eigene Kurve spielt und hört es dann direkt noch, der Lärmpegel auf der anderen Seite war wahrscheinlich ja auch nicht klein. Insofern pusht die das dann nochmal, ja. Dann gibst du den letzten Rest noch, um den Ball reinzudrücken.
Mir war das all over alles sehr viel zu ruhig, was da gestern auf Seiten von St. Pauli stattgefunden hat, also vom Support total. Her. Das war jetzt nicht unbedingt im Derby angemessen.
Nein, war ich auch sehr überrascht.
Da muss viel, viel mehr kommen und
ja. Also da gibt es kleinere Stadien, wo von den Tribünen durchweg mehr kommt und sei es einfach nur, ein bisschen mitklatschen oder mitsingen. Das war teilweise ja nicht Totenstille, ne, aber für so ein Derby einfach unterirdisch. Mhm. Hat uns auch total gewundert. Mhm. Klar, man kriegt selber nicht so mit, weil das ist wirklich in dem eigenen Auswärtsblock immer laut. Aber wenn man auch mal geguckt hat, diese Leute saßen da wie beim Kaffeekränzchen teilweise auf der Gegengeraden. Das war merkwürdig.
Jo. Ja, ich weiß nicht, ob das Tim geschrieben hat oder irgendwo anders habe ich es gelesen, ist halt auch nicht mehr die Gegengerade, die wir vielleicht noch von vor 20 Jahren kennen, ganz einfach. Und da sind auch andere Menschen und da sind auch andere, sind auch Menschen, die ein anderes Verständnis haben von, was sollte ich tun, wenn ich ins Stadion gehe und was bin ich bereit für den Verein zu geben. Und wenn das immer mehr wird halt, dann passiert das halt so, wie es da passiert. Und dann ist halt, können sich halt Einzelne irgendwie die Seele aus dem Leib schreien, wenn du dann aber, dann resignierst du halt irgendwann auch. Und wenn du merkst, dass dann um dich herum auch nichts, und nicht, also ich kann es nicht nachvollziehen, ist halt ein Derby da. Gibt es auch keine Ausrede, irgendwie da nicht das volle Fund zu geben.
Ja, das ist absolut nicht nachvollziehbar. Auch selbst wenn es die sogenannten Event-Fans sind oder wo auch immer die Karten her haben oder ob die immer so drauf sind, weiß ich nicht. Aber spätestens, wenn du so ein bisschen Stimmung aufsaugst und Atmosphäre da im Stadion, da gehst du doch mit und feuerst dann deine Mannschaft in welcher Form auch immer an, halt im Rahmen deiner Mittel so. Und das passiert irgendwie nicht wirklich.
Ja, ja, naja.
Gut, euer Problem erstmal, ne? Haben wir auch alles mal gehabt. Aber gut, ihr klärt das wahrscheinlich intern irgendwie.
Das wird auf jeden Fall geklärt. Also, wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, in dem Blogbeitrag von Mike und Tim sind ja schon die Sachen angesprochen worden. Ich glaube, es macht jetzt auch wenig Sinn, das zu wiederholen. Also ich habe da natürlich auch genau diese Meinung dazu. Ich habe das gestern so wahrgenommen. Ja, also ich kann dazu erstmal jetzt nur sagen, dass ich immer wieder erstaunt bin, wie so Menschen um mich herum irgendwie so negativ eskalieren, wenn sie meinen, da ist irgendwas, was sie irgendwie anprangern müssen, aber sonst nicht in der Lage sind, positiv ihren Verein zu supporten und dann auch noch meinetwegen 5 Minuten Verschuss nach Hause gehen. Also da frage ich mich eigentlich so, was die bei uns wollen und was eigentlich deren Verständnis ist von Fan sein oder von einen Verein zu supporten. So, das ist dazu meine Meinung erstmal. Dass da viele Sachen schiefgelaufen sind gestern, ist gar keine Frage, aber noch zu dem gegen den HSV solltest du es mal bitte tunlichst sein lassen, irgendwie dich selbst zu zerfleischen da und deine eigene Kurve oder die andere Kurve quasi anzugehen. Ich meine, das ist ja, da machst du dich halt lächerlich komplett irgendwie. Und wenn diese Menschen diese Lächerlichkeit nicht sehen, dann sind sie vielleicht so oder so falsch bei uns irgendwie. So, das ist meine Meinung dazu.
Ja, und das ist auch erstaunlich, dass gerade ihr das Thema habt, ne? Weil ihr auch immer so ein bisschen publiziert und sagt, das ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, so kommt zumindest immer an
bei uns. Nee, so ist es nicht. Das ist auch natürlich eine verzerrte Fremdwahrnehmung, glaube ich. Ich meine, klar, wir sind natürlich auch sehr viel angreifbarer als viele andere Vereine, weil wir halt sehr viel machen, weil wir uns positionieren und so weiter. Aber da ist natürlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und da gibt es halt einen ständigen Diskurs, den kriegt man manchmal nicht unbedingt mit. Aber das ist nicht immer alles so richtig toll. Aber wir haben halt immer noch die Fähigkeit, dass es da halt Menschen gibt, die das auch irgendwie über einen Prozess, über einen Diskurs ausdiskutieren können. So, daran glaube ich halt. Das gibt es bei uns sehr stark. Damit wirst du natürlich nicht die Menschen bekommen, die jetzt irgendwie auf einmal anfangen zu pfeifen. Das sind im Zweifelsfall auch die gleichen Leute, die dann ihre Mannschaft auspfeifen, wenn es mal nicht läuft. So, die werden auch diesen Podcast hier nicht hören. So, und die wirst du damit auch überhaupt null erreichen. Aber es gibt halt diese Auseinander oder dieses Aufarbeiten gibt das schon, und ich bin daher auch nochmal gespannt, was nächste Woche bei unserer Monatssendung so rauskommt an Statements, weil, was man auch dazu sagen muss, die Südkurve wird natürlich immer direkt mit USP in Verbindung gebracht. Sie ist aber auch immer nicht die, also sie ist auch mal ein bisschen ungleich USP, weil USP ist halt nicht alles, was dort stattfindet. Und ich würde mir jetzt auch nie den Schuh anziehen zu sagen, so, das ist A, das sind USP-Leute oder das ist ein Fehler von USP. Das ist eher, Das können auch durchaus andere Menschen sein, die dort irgendwelche Verfehlungen machen. Natürlich gehe ich aber davon aus, dass USP diejenigen sein werden, die das halt aufarbeiten werden und da auch dann vielleicht auch nächste Woche was zu sagen. Es ist mal ein bisschen schwierig hier auch von USP, und man kann es auch nicht erwarten. Sie sind halt nicht dafür da, um zu kommunizieren. Also sie müssen sich nicht erklären, warum auch. So.
Nein, müssen sie auch nicht. Aber gerade eure Südtribüne ist natürlich auch im Vergleich jetzt nicht so monstergroß, dass man nicht denkt, irgendwie könnte USP das vielleicht irgendwie da regulieren, in welcher Form auch immer.
Das machen sie ja stetig. Ich meine, das machen sie stetig. Also wenn ihr nochmal vielleicht in diese Folge reinhört nach dem Derby im Hinspiel, da kommen ja Sachen raus, die kriegt man sonst normalerweise gar nicht mit. Und da gibt's halt sehr, sehr viele Anstrengungen halt auch. Also auch so mit jungen Ultragruppen, die jetzt vielleicht, oder die ungleich USP sind. So, und deswegen bin ich auch mal gespannt, was das jetzt eigentlich war mit diesen schwarz-rot maskierten Leuten, wo ich jetzt gar nicht weiß, also klar, normale Menschen würden erstmal sagen, das ist USP, das glaube ich aber jetzt nicht mal unbedingt. Trotzdem ist natürlich vielleicht USP dann diejenigen, die das mal aufklären können und die auch mal sagen können, was da eigentlich stattgefunden hat. Das würde mich sehr interessieren natürlich.
Ja, das werden die sicherlich auch wissen. Also ich habe auch schon verschiedene Ansichten zu denen gehört und wer das nun war und wer dahinter steckt, das kann man auch erahnen, auch was die Transparente anging, mit Grüße an die Bastelgruppe, was so vielleicht auf die Choreo, die zerstört wurde, vom Hinspiel hinzielt oder. Aber wenn da 5, 6, 7, 8 Leute 90 Minuten maskiert auf dem Zaun sitzen und durchgehend Bengalo in der Hand haben und das stört keinen, dann ist das eben so.
Also, ja, das ist natürlich auch schon so echt fortgeschrittenes Meckertum halt so, ne? Und auch dieses, ich hole halt irgendwie das Zeug raus, was ich beim HSV abgezogen habe, ist jetzt auch, das habt ihr ja auch sicherlich nochmal auch im Blogbeitrag und auch jetzt in der Stellungnahme vom Verein gelesen, jetzt eher nicht das, was wir aus der Vergangenheit kennen und wo wir uns gemein machen wollen mit anderen Fanszenen, die sich so artikulieren. So, also das ist jetzt eine völlig neue Dimension für mich gewesen, irgendwie sich auf dieses Niveau zu begeben. Deswegen war ich da schon relativ erschrocken halt auch, ne? Und ja, daher würde mich wirklich interessieren, was das eigentlich für Menschen waren, die da sich so artikuliert haben. Das würde ich schon gerne mal wissen.
Also ich glaube, bei Claudio auch so war, dass sie permanent im Diskurs stehen. Also ich glaube auch, dass das viele Leute sind, die seit 20, 30 Jahren im Verein sind und versuchen, die nachfolgenden Generationen was mitzugeben an Werten und auch versuchen, auch immer in Gesprächen einfach immer wieder neu zu gucken, was sind unsere Werte und wo können wir uns auf einen gemeinsamen Nenner treffen. Aber man muss natürlich auch sehen, dass Christian Heini, ihr geht seit 25 Jahren hin, habt ein gewisses Alter, wir sind Mitte 40 mittlerweile und da kommen andere Generationen nach, die haben andere Interessen, die sehen den Fußball anders, die sehen vielleicht sich und ihre Gruppierung wichtiger als das, was auf dem Rasen passiert. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber so könnte es auch sein und naja, und dann muss man auch da natürlich wieder in Austausch gehen. Aber die Frage ist natürlich, wann ist auch irgendwann der Zeitpunkt, wo vielleicht es überhand nimmt, dass eine, ich glaube, so eine Kurve ist im stetigen Wandel. Und das ist ja auch immer, das kennst du ja selber von anderen Podcasts, das ist ja auch immer eine so Subkultur, wo immer Sachen neu entstehen.
Ja, zum Glück auch.
Man muss dann sich selber auch immer wieder neu hinterfragen, inwiefern man dann auch dahinter stehen kann. Es ist nicht dein FC St. Pauli, es ist nicht deren FC St. Pauli, es sind halt die Leute, die dorthin gehen und ihr hattet bis jetzt, oder man hat versucht, eine gewisse einheitliche Linie hinzubekommen. Dafür sind es auch zu viele Menschen. Du wirst nicht alle Menschen in eine Richtung bekommen. Und das war mit Sicherheit auch nie so bei St. Pauli, dass alle Menschen die gleiche Gesinnung hatten. Das würde ich anzweifeln.
Ja, ist ja klar. Ich meine, das ganze Stadion ist halt nie homogen. Das ist völlig klar. Natürlich gibt's immer Grundwerte, auf die man sich tatsächlich, seitdem ich in Stadion gehe, seit 30 Jahren irgendwie verständlich.
Ich verstehe, was du meinst. Das war genau das, wie ich es im Fernsehen auch wahrgenommen habe. Ich habe auch gesehen, in der Aktion dachte ich so, okay, da sind sie jetzt mittlerweile angekommen. Also jetzt dürfte auch jeder jetzt im Stadion erkannt haben. Wir haben auch Ultras, die vielleicht sich so verhalten wie andere Ultras auch.
Gut, ich weiß es gerade halt auch nicht irgendwie so, da wird es noch ein paar Tage dauern, da wird es noch eine Aufarbeitung geben, denke ich mal. Und mehr kann ich jetzt dazu auch erstmal gar nicht sagen, weil ich halt nicht mehr weiß. So. Und ich finde es halt nur schräg irgendwie, dass das jetzt so gekommen ist irgendwie. Und wie gesagt, mich würde interessieren, was das denn eigentlich da für eine Geschichte und was waren das für Menschen eigentlich. Und wie geht die Kurve TM damit um? So, also jetzt, was könnte eventuell USP dazu sagen, auch wenn sie nicht kommunizieren, aber was kommt dabei raus? Und das würde mich schon mal interessieren.
Ja. Vor allem, weil das ja auch im Bereich war in der Kurve, das sind ja nicht viele hinter Tor, USP-Stimmung. Links war dieser Block, die müssen sich ja irgendwie, die etablieren sich jetzt tatsächlich auch so, ist ja auch eine Möglichkeit. Und das ist deren Schiene mit
Trennungsmedien verbrennen. Dafür waren es nicht zu viel, also dafür waren es nicht zu viele Menschen irgendwie. Ich meine, es waren vielleicht 100 Leute oder so wahrscheinlich, 150 vielleicht.
Aber das
so,
ist, ne, vielleicht auch der harte Hauerkern, aber vielleicht, die müssen wir über die gar nicht viel reden. Wenn die meinen, da hier müssen sie ihr Ding machen, so hier haben wir ja auch die Jungs, und wenn die das untereinander vielleicht mal regeln, dann muss man das aber nicht bei so einem Derby machen. Aber ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt, ob das vielleicht bei anderen Gegnern dann noch ähnlich fortgesetzt wird. Oder ob es nur am Derby lag.
Ja, keine Ahnung, wissen wir jetzt momentan noch nicht. Ne?
Genau.
Gut, Jungs, damit wir es heute nicht zu lange machen, weil ich muss diesen gestrigen Tag und diesen heutigen Tag dann auch irgendwie mal abhaken.
Oh, schön war das.
Ich weiß, dass das für dich schön war, Christian. Ich habe es jetzt ja, ich sehe es ja auch eher so als ein Teil, ich sehe es ja als Gesprächstherapie hier. Das hat ja auch nicht jeder diese Chance. Also deswegen sehe ich da ja auch durchaus das Positive drin, das so durch ein solches Gespräch einmal abzuhaken für mich. Guido, hast du noch was zum Sportlichen oder weiß nicht, generell zum Spiel?
Nee, also so jetzt ad hoc würde ich sagen. Nee, also eigentlich war es so ein bisschen so die Sache, ich glaube einfach, dass dich die besseren Spieler im Endeffekt durchgesetzt haben. Also wir hatten einfach Klasse auf dem Platz, die Protagonisten dazu benannt, und es war einfach auf vielen Ebenen einfach zu wenig von St. Pauli, und gerade jetzt auch auf Sportliche bezogen. Keinen Plan hat man so richtig erkannt. Also Kautschinski hat heute auch nochmal erklärt, dass ihm so ein bisschen die Möglichkeiten genommen waren. Er hat halt versucht, aus der Defensive zu starten, aber da fehlt auch der komplette Mut. Also wenn du ein Heimspiel hast und wie gesagt, das ist so ein wichtiges Spiel für St. Pauli, dann kannst du eigentlich nicht so defensiv auftreten. Und ich meine, wer hätte sich denn beschwert, wenn ihr nach vorne drauf geht, ihr kriegt einen Konter, es ist ein 0-1, okay, ihr versucht es weiter und dann gibt es noch einen Konter 0-2, okay, dann gehst du vielleicht auf Schadensbegrenzung. Aber wenn du so das 0-2 kriegst, 0-1, 0-2 und stellst dich nur hinten rein, also das kann ja keiner toll gefunden haben. Also da musst du es doch wenigstens probieren. Und das fehlte mir im Hinspiel, das verstehe ich noch ein bisschen mehr. Da fehlte mir der Mut ab der 80. Minute. Da hatte ich das Gefühl, der HSV ist platt. Der HSV hatte nach der Socker-Einwechslung im Hinspiel überhaupt keine Ideen. Da war St. Pauli in meinen Augen, hätte eher einen Sieg sich holen können, wenn sie ein bisschen mutig gewesen wären. Ich habe es nicht hundertprozentig beobachtet, aber auch da bin ich der Meinung, dass da nichts kam von Kautschinski, dass er da nochmal drauf gedrängt hat, nochmal vielleicht einen offensiven Wechsel oder so zu machen. Und nach dem 0-1 war es, im Endeffekt ging es dahin. Aber vor dem 0-1 ist einfach interessant, diese halbe Stunde, was war da der Plan vom FC St. Pauli? Und das müsst ihr dann beobachten in den nächsten Spielen oder die Verantwortlichen, weil ich habe da nichts gesehen, wie man irgendwie auch in einer Weise zum Tor kommen wollte.
Mhm. Gut, also dann ja nochmal vielen Dank für die Worte, Guido. Das glaube ich, bin ich auch gespannt jetzt irgendwie. Wir fahren nach Sandhausen am Samstag, da schon mal in eigener Sache. Da wird es halt noch ein Gespräch diese Woche geben, was Yannick machen wird. Ganz generell ist es auch so, das ist jetzt ein echter Tiefpunkt irgendwie so für Mannschaft, für einen Verein, für einen Trainer. Ich würde uns aber trotzdem noch nicht abhaken für bis zum Rest der Saison. Das ist oftmals so Situationen, wo wir dann doch irgendwie gestärkt nochmal wieder hervorgehen. Insofern gucken wir einfach mal jetzt demnächst irgendwie, ob ihr euch nochmal einen Fehler leistet oder vielleicht sogar Union Berlin irgendwie. Also ihr spielt ja auch noch bei Union Berlin.
Da gibt's ja auch drei schwere Auswärtsspiele. Union,
genau.
Paderborn und vor Köln noch.
Ja, genau. Die haben wir alle schon durch. Insofern.
Aber ist es vielleicht auch ganz kurz, vielleicht die Minute noch, ist es nicht vielleicht auch so, dass vielleicht ein bisschen hoch, sagen wir mal, es wird 2-0 ausgegangen, dass es doch schon derzeitigen Leistungsstand beider Mannschaften schon widerspiegeln würde? Also die Niederlage gegen Köln war ja auch relativ deutlich, gegen Union Berlin auch, dass St. Pauli vielleicht doch eher positive Ergebnisse geholt hat, auch vom Spielverlauf, wo ich ein, zwei Partien nachgelesen habe. Ich glaube, war das nicht gegen Paderborn auch relativ knapp. Also, dass man vielleicht sogar mehr Punkte geholt hat, als wirklich drin waren. Und dann es eigentlich auch in Ordnung geht, weil Köln, ja, Union und der HSV einfach einen Tick besser sind.
Also, das Spiel gegen Union wurde ja gewonnen, 3-2 tatsächlich. Jetzt in der Rückrunde am Millern-Tor. Die beiden Spiele gegen Köln, das waren halt so richtig schöne Klatschen gewesen irgendwie. Einmal ein 3-5, einmal ein 0-4. Und ja, also, ja, aber wie gesagt, also auch gegen Paderborn haben wir halt bestanden irgendwie. Weiß ich nicht. Also wir sind also auf jeden Fall mit da oben irgendwie durch erstmal irgendwie so und können jetzt eigentlich okay. mal locker aufspielen. Da geht es ja auch immer noch darum, irgendwie so, wir haben ja jetzt schon eine Reihe von Verträgen verlängert. Jetzt kommt also und rausgekommen ist ja, dass Neudecker und Duziak den Verein verlassen werden. Es ist auch die Frage natürlich, wie gehen die Spieler damit um, jetzt zum Beispiel auch die beiden, die vielleicht den Verein verlassen irgendwie und was ist mit denen, die vielleicht noch irgendwie in der Schwebe sind, einen Vertrag zu bekommen oder nicht, auch davon hängt ja immer sehr viel ab, wie dann so eine Saison zu Ende gespielt wird, finde ich. Also ich würde auf jeden Fall noch nicht aufhören, daran zu denken, dass man vielleicht nicht doch noch irgendwie vielleicht den Relegationsplatz schaffen könnte und dann schauen wir einfach mal. Also ich würde dann durchaus diese Saison gerne einmal Relegation spielen, das würde ich sogar mitnehmen wollen.
Ja, also klar, wenn das machbar ist, wäre das super, aber ich sehe das ehrlich gesagt bei Union Berlin, ich glaube, letzten 27 Spiele haben sie 25 nicht verloren, zweite Liga, die machen ja einen sehr, sehr stabilen Eindruck und Köln HSV haben auch eine gewisse Klasse, also ich sehe es ehrlich gesagt nicht.
Ja, klar, es ist jetzt auch eher ein Wunsch, natürlich lässt die derzeitige Lage das sozusagen von der Denkweise eher nicht zu, aber das wäre halt ein Wunsch von mir. Ne? Christian, Nachhauseweg, war alles gut oder...
Genau, da wollte ich dich fragen, wie war es bei euch denn? Seid ihr dann relativ frustriert direkt weg da oder gab es noch ein Abschlussgetränk?
Also ich bin dann noch längere Zeit im Stadion geblieben. Ich brauchte das irgendwie auch mal irgendwie so, einfach um das nochmal ein bisschen zu verarbeiten irgendwie. Also bin dann nach 20 Minuten oder so direkt zum Vereinsheim und hab dann, da gab es dann ein paar Getränke irgendwie so.
Okay, naja gut, das ist ja
auch nochmal in der Domschenke, waren wir auch nochmal ganz kurz irgendwie mit ein, zwei Leuten, aber das war jetzt nicht so, dass man sagt, so man dreht jetzt komplett frei und insofern war ich dann irgendwie auch um 18 Uhr irgendwie im Taxi oder um 18.30 Uhr und auf dem Weg nach Hause und wollte dann eigentlich nur noch auf die Couch erstmal irgendwie, um das alles abzuhaken einmal.
Ja, verständlich. Ja, bei uns war es ähnlich, wir kamen relativ schlecht aus dem Stadion raus, weil die Polizei komplett die Leute dran gehindert hat, weil sie gesagt haben, wir müssen alle auf den Sonderzug warten. Die U3 wurde eingesetzt, ist St. Pauli dann durchgefahren bis Landungsbrücken. Aber bis der Zug dann da war, also die U3 und bis wir überhaupt rauskamen, hat sich das im Regen dann schon eine halbe Stunde locker verzögert. Wobei wir auch eh noch sehr lange im Stadion waren, weil die Mannschaft vor der Kurve ja noch tatsächlich gefeiert hat, wie sie es sonst noch nie gemacht hat. Mhm. Also insofern ging es alles sehr schleppend. Aber dann sind wir durchgefahren bis Landungsbrücken und nochmal auf die Reeperbahn. Albersplatz war ja auch die Ansage der Fans, dass man sich da noch auf ein Getränk trifft. Auch wieder starke Polizeipräsenz überall. Alle Seitenstraßen und Gassen zur Nordseite waren abgesperrt. Aber auch da wieder ein, zwei St. Paulianer, die man auch als solche erkennen konnte, wurden dann gebeten, dann doch das Revier zu verlassen. Und dann war auch nichts weiter los. Wir haben auch noch ein paar Bier getrunken und das Ganze gefeiert und sind dann irgendwann abends nach Hause. War also eigentlich ein sehr netter Ausklang. Ein Marsch ging auch noch mit knapp 600 Leuten dann vom Stadion zum Kiez, auch begleitet von der Polizei natürlich, mit denen, die nicht mit der Bahn gefahren sind. Ja, und so endete der Tag dann irgendwann. Und alle sind glücklich ins Bett gefallen. Ne?
Gut, ja, dann haben wir irgendwie auch unsere Derby-Podcast einmal durchgebracht. Ich gehe davon aus, einfach mal, dass es, auch wenn es so normal läuft, vielleicht die nächsten ein, zwei, drei Jahre, dass wir uns dann nicht sprechen werden. Aber trotzdem vielen, vielen Dank an euch. Diese vier Folgen haben mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Es war immer kurzweilig und gut von euch erklärt. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank dafür.
Ja, danke dir.
Ja. Danke, Michi.
Und dann erstmal alles Gute für den Rest der Saison und ich hatte es ja schon erwähnt, Yannick wird sich um das Spiel in Sandhausen kümmern und die Monatssendung dann am nächste Woche Mittwoch mit Leuten von USP. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis bald, bleibt alle gesund, Forza und macht's gut. Ciao, ciao.
Nur das,
ciao.
Ciao. Ciao.
Oh, St. Pauli, bist mein Verein. Und du wirst es auch für immer bleiben, denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Denn ganz egal, was auch geschieht, wir werden immer bei dir sein. Oh, St. Pauli.